Grüße von Ruth bestellen. Ruth ist unsere Tochter. Ruth Krüger. Sie ist am Mittwochabend vom Flughafen Hannover nach Brasilien wieder zurückgekehrt. Sie war knapp 3 Wochen in Deutschland. Musste einige Dinge erledigen. Einige von euch wissen, dass sie in Brasilien ist, um dort unter jungen Leuten zu arbeiten. Es ist dort eine brasilianische Mission, die von einem Brasilianer ins Leben gerufen worden ist. Das heißt also, das sind junge Leute. Müsst ihr euch vorstellen, so Teenies. Wer von euch ist Teenie? Bist du noch Teenie? Also du bist ein Teenie, ja? Momentan noch. Wer ist noch? Du bist auch noch ein Teenie? Also diese jungen Leute, die haben die Vorstellung, eines Tages nach Asien zu gehen und dort unter Völkern, die Bibel noch nicht haben, die Bibel zu übersetzen. Man muss sich das mal vorstellen. Also wenn du mit 25 auf die Idee kommst oder mit 22. Naja, aber hier sind Leute mit 14, 16 Jahren, die sich solche Gedanken machen. Was muss da sein? Was muss solche Leute bewegen? Ja, wir wissen es ja, was es bewegt. Aber diese Verantwortung zu spüren als Teenie, das ist schon was Großartiges. Das ist was Großartiges. Und so hat sie da eine Gruppe, die sie betreut. Wie lange sie das machen wird, weiß sie selber nicht. Sie ist da abhängig vom Herrn und möchte gerne seinen Willen tun. Ja, sie hat auf jeden Fall ihre Arbeit als Erzieherin gekündigt in Aachen und ist wieder ausgereist. Sie lässt euch ganz herzlich grüßen. Sie wäre gerne einmal hier aufgetaucht, aber ihr Fahrplan war so eng, da war nichts drin. Sie war bei uns auch nur wenige Tage und so. Ist es halt. Wie gesagt, sie lässt euch ganz herzlich grüßen.
Grüße mal wieder.
Ist gut angekommen. Sie hat eine Menge, Dankeschön. Sie hat eine Menge Koffer gehabt und ist alles wunderbar gegangen und sie ist ja ungefähr so 2,5 Stunden, 150 Kilometer von São Paulo entfernt, westlich von São Paulo im Staat Minas Gerais in dem kleinen Ort Monte Verde. Das ist auch so ein Touristenort und da fährst du, wenn du 150 Kilometer hörst, 2,5 Stunden, 3. Und nicht so die besonders guten Straßen, ne? Ja, gut. Ja, wer kommt denn nach Bad Gandersheim jetzt? Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Nee, keine. Wusstet ihr das von der Männerkonferenz?
Nee.
Wusstet ihr, ja. Okay. Aber als ihr meinen Namen gelesen habt, habt ihr gesagt, kennen wir, dann brauche ich da nicht mehr hinzufahren. Ne? Ist klar, ja, verstehe ich auch. Ne?
Ja.
So. Gut. Ich habe heute ein Wort vorzulesen. Übrigens, es gibt eine schöne, sehr gute, seriöse Übersetzung. Sie hat sehr, sehr lange gedauert, also unverhältnismäßig lang, die Arbeit. Aber die Leute haben sich sehr viel Mühe gegeben. Es gibt eine sehr gute Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung des Neuen Testamentes. Man ist auch dran, das Alte Testament zu überarbeiten, auch in Bezug auf unsere Sprache. Ich habe das mal mitgebracht. Und lese aus Matthäus Kapitel 11, die Verse 1 bis 15. Ziemlich kleine Schrift. Als Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisung gegeben und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, eigentlich gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Übrigens, Jesus konnte das sagen, weil auch, Taube hören, Lahme gehen, Tote werden auferweckt. Jesus konnte das deswegen sagen, weil das auch tatsächlich geschah und seine Feinde das gesehen haben, nicht weil er das sagte. Ein großer Unterschied. Also das ist schon ganz, ganz wichtig. Glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? Fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein. Was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Oder auf der Biennale, ne? Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja. Ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer, und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn. Und Menschen versuchen mit aller Gewalt, es an sich zu reißen. Denn alle Propheten und das Gesetz kündigten das Himmelreich an, bis Johannes kam. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Wer Ohren hat, der höre. Herr, wir danken dir von Herzen, wunderbarer Gott, du hast dir herrliche Worte gesagt und wir danken dir dafür. Bitte dich, hilf uns, dass wir das verstehen und lass durch deinen Geist auch etwas an unserem Herzen passieren. Amen. Amen. Zunächst erst einmal eine wichtige Auskunft. Keinem Propheten wäre es eingefallen, darum zu betteln, dass er denn aus seiner Notlage herauskäme, aus seinem Gefängnis. Irgendwann, im frühen Mittelalter, ist jemand auf die Idee gekommen, der Johannes habe es nicht verstehen können, Jesus tut so viele Zeichen und Wunder, warum holt er mich hier nicht aus dem Knast? Und deswegen hat er die Leute zu ihm gesandt, weil er Zweifel an Jesus gehabt hätte. Niemals. Er hat einmal gesagt, das ist das, schaut mal alle, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Ich habe den Heiligen Geist auf ihn herabfahren sehen, dort im Jordan. Das war es nicht. Johannes hat sein Leiden auf sich genommen. Irgendjemand, das kann man nachverfolgen, hat das im frühen Mittelalter auf sich, erfunden, dem Johannes sei das komisch vorgekommen. Allen möglichen Leuten hilft er nur mir nicht. Alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Ja. Nein, nein, das ist es nicht. Das wäre nicht prophetengemäß gewesen. Da war etwas anderes. Was war das? Und das ist so, wenn wir dieses Wort hier recht verstehen wollen, das ist auf der einen Seite sehr schön, sehr einfach, eingängig und doch voller Schwierigkeiten. Hier sind einige Sätze, die sind sehr schwer zu verstehen und wir werden sie nicht verstehen aus unserer kulturellen Sicht heraus. Wir können sie nur verstehen, wenn wir uns mit der damaligen Zeit beschäftigen und schauen, wie war es damals mit der Sprache, mit der Kultur, wie war das damals in der gesellschaftspolitischen Situation. Das ist alles nicht so einfach. Und das natürlich, da muss man erstmal viel die Bibel lesen. Das ist wichtig. Ich mache mal hier einen Punkt. Christen sollten ihre Bibel laufend durchlesen. Als ich als junger Mensch Jesus erlebte, hatte ich einen sehr ausgefüllten Tag. Ich stand sehr früh auf, ging 4 Kilometer zu meinem Büro, machte dort Übersetzungsarbeiten in 4 Sprachen und hatte da eine Reihe von Leuten zu bedienen. Ein Dankeschön, ach, ist das wunderbar. Du hast auch an dich gedacht, das ist auch richtig. Und ich hatte jeden Tag eine Menge zu diktieren und musste mich sehr konzentrieren auf das, was ich sagte, denn ich musste das in bestem Deutsch. Ich arbeitete für eine der bedeutendsten Auskunftsteilen in Deutschland, in der Auslandsabteilung. War noch sehr jung. Danach habe ich dann, unsere Arbeitszeit ging bis 5, dann habe ich Gesangunterricht genommen. Dann habe ich abends noch studiert und meine Bibel regelmäßig durchgelesen. Ich kam manchmal sehr spät ins Bett, bin sehr früh aufgestanden und hatte einen sehr, sehr ausgefüllten Tag. Ich habe es in der Regel nicht versäumt, es kam selten vor, die Bibel zu lesen. Also man kann das Neue Testament locker, und da braucht man sich gar nicht sehr anzustrengen, in einem Monat durchlesen. Also das ist, in einer Woche packst du das locker, das ist ja keine große Sache. Das sind 27 Büchlein und das packst du locker. Also wenn du hungrig bist nach Gottes Wort, mach das mal öfters, dann gehen dir von alleine Dinge auf. Okay? Aber doch wichtig ist es, sich mit den Hintergründen, und jetzt komme ich wieder zurück, mit den Hintergründen der damaligen Situation zu beschäftigen. Das Judentum, Jesus, die Apostel, im 1. Jahrhundert. In Israel. Eine besondere Situation. Es war eine Situation, in der die Menschen, in der die Juden, ein großer Teil der Juden, Bibelstudenten waren. Die Kinder haben schon mit 5 Jahren begonnen, in den Schulen, und das war schon 100 Jahre vor Christus, Bibel zu lernen. Und zwar nicht, indem sie es lasen, sondern indem sie es hörten. Da war jemand da, der das vorgelesen hat. Und sie haben das in sich aufgenommen. Und ein Kind mit 12, 13 Jahren, so wie Jesus im Tempel, der konnte die ganze Tora auswendig. Große Passagen von den Psalmen, und also die Psalmen sowieso auch, und von den Propheten. Also wenn du damals in der Zeit, so wie Jesus es tat, gepredigt hast, da hast du immer Leute unter den Zuhörern gehabt, die ganz genau wussten, wie die Bibelstelle lautete und so weiter. Nicht so ungefähr. Nicht, sie sind allzumal Sünder, oder nein, wir sind allzumal Sünder, wie die Leute sagen, sondern Paulus sagt, sie sind allzumal Sünder. Ne? Und verschiedene andere Worte noch mehr, die man so, ne, tue recht und scheue niemand, ne? Und so ähnlich. Nein, nein, also die wussten schon, um was es ging. Warum sage ich das? Und das merkt ein Jude, der die Schrift gut kennt. Und da liegt das Geheimnis und da liegt der Schlüssel für das Motiv von Johannes. Warum Johannes hingegangen ist, oder hat er nicht, er hat ja gesessen, aber hat seine Jünger gesandt und hat Jesus gefragt, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das Wort der Kommende ist ungeheuer wichtig. Ist ein ganz bedeutendes Wort damals gewesen und ist in der Schrift ein bedeutendes Wort. Denn in Malachias oder Maleachi steht geschrieben, der Herr wird kommen zu seinem heiligen Tempel. Kennt ihr das Oratorium der Messias? Ja, da steht das drin, der Herr, da musste ich die Arie lernen, da, dass der Herr zu seinem heiligen Tempel kommt und so weiter. Also das, der Kommende ist der Messias. Und er wird kommen, was lesen wir? Das ist ganz interessant, was hier geschrieben steht. Doch wer wird den Tag, denn dann werde ich der Herr, auf den ihr wartet, ganz plötzlich in meinem Tempel Einzug halten oder zu meinem Tempel kommen. Wer wird den Tag überleben, an dem der Herr kommt? Kommen. Der Kommende wird kommen, um Gericht zu halten. Was war die Botschaft von Johannes? Die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt. Er wird kommen und Gericht halten. Er wird seine Tenne fegen. Was war die Botschaft? Tut Buße, kehrt um zu Gott. Er hat den Weg bereitet. Der Kommende kommt. Der Kommende aus den Propheten, der angekündigt ist, um Gericht zu halten, der kommt jetzt. Er ist mitten unter uns getreten. Nun, ich will euch eine gute Botschaft sagen. Eine wunderbare Botschaft. Trostreich und gnädig. Wir können nicht alles wissen. Und bist du ein großer Schriftgelehrter und Prophet des Herrn, dann kannst du nicht alles wissen. Kommen die Leute zu mir und sagen, erzähl mir doch mal, sag mir doch mal und erklär mir doch mal. Da sage ich, weißt du was, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja, wie? Ich habe gedacht, du wüsstest das. Naja, okay, ich weiß es nicht. Man kann nicht alles wissen. Und Johannes hat es auch nicht gewusst. Als er im Knast sitzt, was hört er? Jesus übt nicht Gericht, er fährt nicht einher mit einem eisernen Besen, er hat keine Axt in der Hand, sondern was tut er? Was lesen wir? Blinde sehen. Die Augen sind richtig auf. Lahme gehen. Also wenn ein Feind von Jesus gesehen hat, dass Jesus einen Lahmen aus dem Rollstuhl rausgeholt hat, dann konnte der richtig gehen und laufen und sich freuen und ach, Menschenskinder, da hat er, haben die Feinde gesehen, was da los ist. Und ich habe Leute gesehen, die sind dann so aus dem Rollstuhl raus und ja, ich bin geheilt. Ja. Guckt mal, der ist geheilt. Und alle sehen, der ist gar nicht geheilt. So geht ein Lahmer. Aber bei Jesus war das so. Lahme geheilt, ne? Lahme gehen, Aussätzige gereinigt, nichts mehr, alles weg. Taube hören, ja, und Tote werden auferweckt. Und den Armen, und Jesus meint da nicht die Leute, die kein Geld haben, sondern diejenigen, die in sich selbst arm sind, die ihre Elendigkeit vor Gott erkannt haben, denen wird das Evangelium verkündigt, die rettende Botschaft. So, das hat er nicht gedacht, der Johannes. Ja, was habe ich denn gemacht? Habe ich denn eine falsche Botschaft gepredigt? Habe ich etwas verkehrt gemacht? Nein. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist die Zeit der Rettung. Jetzt ist die Zeit der Erlösung. Jetzt ist die Zeit des Evangeliums. Das Gericht kommt später. Denn alle Welt muss das Evangelium hören. Und von daher, so sehen wir, dass Johannes Trost empfing. Er war glücklich, als er das hörte. Kann ich mir vorstellen, denn er hat ja nachher, so lesen wir, sein Haupt hinlegen müssen, kurz danach. Aber hier sind noch einige Worte, die sind sehr, sehr wichtig. Reich Gottes. Es gibt eine alte, frühmittelalterliche Vorstellung, die hat sich auch durch den Einfluss der Philosophie, griechischen Philosophie und so weiter, Götzendienst entwickelt, wonach Jesus mit dem Reich Gottes etwas meint, wo er die Welt regieren wird. Er wird nach Jerusalem kommen und wird dort an seinem Thron aus regieren und nach Harmagedon. Und, oder Harmagedon, das Har ist Berg, Megiddo. Ja, das wird alles auch noch sein, ja. Aber das ist nicht das, was wir verkündigen. Amen. Das Interessante ist, Himmel heißt ja, der Jude hat damals gesagt, Shamayim, Himmel. Er wollte nicht den Namen Gottes unnützlich führen und hat dafür Himmel gesagt. Deswegen heißt es in Matthäus, Reich der Himmel. Weil das ein Wort für Gott ist. Lukas sagt, Reich Gottes. Weil Lukas mehr wahrscheinlich aus dem Heidentum kam, wer weiß. Und mit Wort Himmel hätten sie nichts anfangen können. Hatte Reich Gottes gesagt, obwohl das Wort Reich Gottes im Matthäus-Evangelium auch einige Mal vorkommt. Aber wenn wir von Reich Gottes hören, dann meint Gott nicht oder Jesus nicht oder die Bibel nicht ein Territorium. Du siehst das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937. Ne? Das ist die Vorstellung von Reich. Bei Jesus nicht. Reich Gottes. Das Wort, das wir mit Reich übersetzen, heißt eigentlich das Regieren Gottes, das Königen. Melech ist der König, Malchut ist das Reich. In der Vorstellung der Bibel ist das so, dass Gott königt. Er tut etwas für sein Volk. Er tut etwas für die Menschen. Er sitzt nicht auf seinem Thron, hat da seine Diener, die führen dann seine Sache aus. Nein, er selbst ist aktiv. Und deswegen sagt Jesus, geht zu ihm, sagt ihm, was ihr hört und was ihr seht, was ich für die Menschen tue. Da sieht er eine Frau, die geht so, ne? Und die sitzt in der Synagoge. Übrigens, damals, zur Zeit Jesu, haben die Menschen, so wie ihr heute, alle zusammengesessen. Die Trennung kam erst 200 Jahre später. Also zur Zeit Jesu war das so, dass sie alle zusammensaßen. Nehmt das ruhig mit. Die Quellen kann ich euch sagen, nachher, muss nicht jetzt sein. So. Und da sieht er die Frau, unterbricht seine Predigt, sagt, komm her, sei los von deiner Krankheit. Als er das Leid von Menschen sah, so lesen wir an verschiedenen Stellen, da ist ihm fast das Herz gebrochen. Das Wort, das dort steht, bedeutet das. Also er hat zutiefst Mitleid mit einem Menschen empfunden. Und das ist das Wunderbare bei Jesus. Er hat Mitleid mit den Menschen empfunden. Er hat Mitleid mit den Menschen empfunden, als sie nichts mehr zu essen haben. Die haben 3 Tage da gesessen und zugehört, wie er gepredigt hat. Und dann, ja, jetzt haben die nichts mehr zu essen gehabt. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Gibt's gar nicht bei uns, ne? Nach dem Krieg, ja, da hatten wir noch. Nach dem Krieg, da hatten wir so viel Platz in unseren Zimmern, da haben wir 5, 6, 7 Leute beherbergt und wir hatten so viel zu essen, da haben wir alle noch gegessen. Heute ist das alles so, du musst ins Hotel gehen. Also, ja, die haben ja keinen Platz mehr. Also, und damals war das so, die kamen und haben das Essen vergessen. Und jetzt hätte Jesus 2 Dinge machen können. Er hätte sagen können, so Leute, so dann, ihr habt jetzt geistliche Speise bekommen, jetzt geht mal schön nach Hause. Geistliche Speise ist wichtiger als ein Stück Brot. Denn es steht ja geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Ne? Hätte er ja sagen können. Oder er hätte so machen können. So, jetzt seid ihr alle satt. Hätte er doch machen können, oder nicht? Oh, klar. So, aber Jesus, von ihm lesen wir an der Stelle, dort bei Markus. Als er die Menschen sah, da hatte er Mitleid. Und dann hat er ihnen Brot gegeben. Sie haben sich alle hingesetzt und haben gegessen. Das ist das Wesen der Gnade und Güte Gottes. Mitleid empfinden mit dem Zustand des anderen. Das ist das Wesen Jesu. Wenn er kommt, dann wird's anders. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen, so haben wir in einem Lied früher mal gesungen. Wenn Jesus kommt, ist es mit ihm vorbei. Die Schatten fliehen, die Sonne scheint wieder, es wird alles neu. Und Seelen werden frei. Das heißt also, Reich Gottes heißt was? Gott tut etwas für uns. Er regiert, er herrscht. Er ist der Herr. Wenn er auftritt, dann ist Reich Gottes da. Amen. Denn er ist Herr. Zum Beispiel, da lesen wir in Lukas Kapitel 11, Vers 17 bis 20, diese Geschichte von dem Besessenen. Da werden die Leute frech, da so ein paar Theologen, ne, die werden ja auch heute frech. Und die ziehen ja alles in Zweifel und fliegen so in irgendwelchen Räumen mit heiligem Wasser und so. Und das war anders bei Jesus. Er hat nicht Sperränzchen gemacht. Er hat nicht mit den Händen da rumgefuchtelt und es war nichts dahinter. Einfach nur Zeremonienmeister gewesen. Wenn Jesus eingegriffen hat, dann ist die Macht des Satans weg gewesen. Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann wisst ihr eins. Jetzt ist das Reich Gottes mitten unter euch. Habt ihr das schon mal erlebt, Dämonenaustreibung? Ich sag euch, hier in Deutschland glaubt man ja nicht an sowas, ne?
Doch.
Wer hat doch gesagt?
Ich.
Ja, du glaubst. Na, geh mal da nach ZDF und ARD und geh mal zu den Medien und geh mal zu Spiegel und geh mal zu Bild und geh mal zu Welt und geh mal zu den Medien und geh mal nach Tübingen und geh mal nach Göttingen und geh nach Marburg und zu diesen Universitäten, dann werden die sagen, sowas gibt's nicht. Das ist eine Geschichte von früher. Dann lade ich dich ein, dann machen wir mal eine Reise nach Südamerika oder nach Kuba oder nach Jamaika oder nach Haiti. Und dann wirst du Sachen erleben, dann stehen dir die Haare zu Berge. Und dann wirst du wissen, dass es einen Teufel gibt. Und dann wirst du wissen, dass Millionen von Menschen unter der Macht der Finsternis und besessen sind vom Teufel. Und wenn die frei werden, was dann passiert?
Amen.
Ich habe einen lieben Freund kennengelernt in Kuba. Er war einer der berühmtesten Boxer in Kuba. Unbesiegt ist er abgetreten. Mittelgewichtsmeister. Weltmeister. Amateur. Die durften ja nicht Profis werden. Ein Schwatten, ne? So richtig so. Oh. Und der war Voodoo. Sein Vater war Hexe, seine Mutter war Hexe, seine Schwiegereltern auch, alle waren in diesem Ding drin. Der war unbesiegbar. Und dann, als er abtrat, hat er auch ein bisschen zu viel getrunken. Und ich habe hier noch Wasser, ne? Da darf ich von dem, ja? Okay. Und dann kommt er in so eine Versammlung rein, so wie diese hier. Und dann wundert, er hat sowas noch nie gesehen. Hat noch nie eine Bibel in der Hand gehabt, wusste gar nicht, wer Noah war oder Abraham oder Jesus oder sowas. Keine Ahnung. Und dann wundert er sich, warum erzählt der Mann da vorne meine Geschichte? Und er kommt nach vorne und er beugt sich vor den Jesus und fängt an zu heulen wie ein Schlosshund. Und das dauert und dauert und dauert und er bekennt seine Sünden. Der Alkohol ist raus. Und dann erfüllt ihn der Heilige Geist. Und er spricht in neuen Zungen, in neuen Sprachen. Und er kommt nach Hause und ist glücklich. Und ehe er nach Hause kommt und noch wer weiß wie weit ist von zu Hause, merkt seine Frau, da kommt was auf mich zu. Und er kommt rein ins Haus und sagt, was ist mit dir? Und sie sagt ihm, was ist mit dir? Und er erzählt ihr. Und die Frau, eine liebe, kräftige, ja, Negermama. Oh, ich habe diese Leute so lieb gewonnen. Und die sagt, dann komme ich morgen Abend mit. Sie hat auch keine Ahnung gehabt. Und dann ist er mit ihr gegangen und sie hat dasselbe erlebt. Und beide waren in einer Sekunde frei. Das Reich Gottes hat sich in ihnen manifestiert durch den Finger Gottes. Die Teufel waren alle weg.
Amen.
Kamen nie mehr wieder. eine fantastische Geschichte. Geschwister, darum geht es. Es gibt ein Wort, Reich Gottes, das Wort stammt eigentlich von den Pharisäern vor Jesus, 100 Jahre schon vorher. Und da geht es darum, wir müssen die Welt reparieren. Durch das Eingreifen Gottes, durch die Hand Gottes, durch das Wort Gottes wird die Welt, muss die Welt repariert werden. Familien müssen repariert werden, Städte müssen repariert werden, die ganze Welt muss repariert werden. Tikkun HaOlam heißt das. Also eine Schneiderin, ne, repariert auch. So, das Reich Gottes, er tut etwas für uns. Gott tut etwas für uns. Und das Interessante ist, Jesus geht an einer Stelle hin und setzt das Reich Gottes gleich mit der Gemeinde und benutzt zum ersten Mal das Wort Ekklesia. Im Griechischen heißt das Ekklesia, im Hebräischen heißt es Eda. Eda ist eigentlich tiefer. Das bedeutet, Ed ist der Zeuge. Ihr werdet meine Zeugen. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt also, da wird etwas geschehen. Zeugen bedeutet nicht nur, ihr habt was gesehen, sondern ihr werdet das so verkündigen, dass die Menschen euch genauso glauben wie mir. Und es werden dieselben Zeichen und Wunder passieren, so sagt das ja auch im Johannesevangelium, wie sie bei mir passiert sind. Ihr werdet sogar noch Dinge tun, die über das hinausgehen. Gewaltig, gewaltig. Aber das passiert nur dann, wenn man vorher Buße getan hat. Wenn man richtig gründlich Buße getan hat und sich umgewandt hat und gesagt hat, nie mehr wieder. Schluss jetzt mit meinem alten Leben. Ja. Gestern vor einer Woche ist sein Freund gestorben. War so eine ähnliche Geschichte, wie ich sie gerade erzählt habe von dem Frank Ramirez. Egon Lepke hieß er. Er ist 73 geworden und als ich ihn kennenlernte, war er dort bei uns in der Kolonie in Brasilien der bekannte Alkoholiker, Säufer. Keine Hoffnung. Sein Nachbar bekehrt sich, lädt ihn ein, er kommt. Der kommt immer wieder und er steht an der Straße und ich nehme ihn mit und er kommt immer wieder mit und eines Tages übergibt er sein Leben Jesus. Er tut Buße. Nach dem Krieg ist das sehr nicht so tiefgehende Wort entstanden. Lass Jesus in dein Herz rein. Also das ist ein bisschen wackelig. Es geht um Buße. Es geht um eine Veränderung des Lebens. Und als der Egon an einem Samstagabend, an einem Samstag ist er auch gestorben, an einem Samstagabend sein Leben Jesus übergab, dann hätte er ein Delirium kriegen müssen, wer mit Alkoholikern gearbeitet hat und ich habe es, der müsste wissen, dass solche Leute ein Delirium kriegen, wenn man sie auf einen Zug setzt. Nix. Montag nimmt er seine Hacke und ist gesund und arbeitet. Er hatte ja vorher seine Wirtschaft durch das große Loch unter der Nase durchgeschüttelt. Aber inzwischen wurde etwas anderes. Er hat gearbeitet, hat sich ein Haus gebaut, seine Familie, 2, 3 Kinder. Eine glückliche Familie. Es war ein Wunder in der ganzen Gegend. Nie mehr wieder. Wir hatten immer bei uns in der Gemeinde hatten wir echten Wein, also vergorenen alkoholischen Wein mit ungefähr so 14%, schätze ich mal. Der trank diesen Wein beim Abendmahl, der ist nie rückfällig geworden. Ich habe mit Alkoholikern gearbeitet, wenn die eine Pille genommen haben, eine Kopfschmerztablette. Plötzlich war die Sucht wieder da. Wir hatten sie entlassen und da war die Sucht wieder da. Gut, wenn Jesus etwas tut, tut er ein komplettes Werk. Diese ganze Festplatte hier oben gelöscht. Der konnte Schnaps sehen und riechen und Alkohol und Zigaretten und Nikotin, nichts mehr. Das heißt, das Werk der Gemeinde Jesu, das heißt, die Welt flicken, die Welt reparieren. Das ist das Ziel Jesu gewesen, als er auf diese Erde kam. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote werden auferweckt. Ist das ein Evangelium, das wir brauchen? Ein anderes Wort für Reich Gottes ist die Bewegung Jesu. Alle diese Leute, die in dieser Bewegung Jesu drin sind, wie sie nachher auch in Jerusalem entstand nach Pfingsten, sagen, Jesus Christus ist Herr. Jesus Christus ist Herr. Er herrscht. Satans Macht ist weggenommen. Aber jetzt kommt noch etwas. Etwas, was ganz fantastisch ist. Ihr habt gelesen, hat jemand mitgelesen in der Bibel, als ich vorgelesen habe? Ja? Nicht? Einige haben mitgelesen. Ihr kennt diese Stelle, wo es heißt, seit den Tagen Johannes des Täufers bricht sich das Reich Gottes Bahn. Und in den alten Übersetzungen, da steht geschrieben, seit den Tagen Johannes des Täufers leidet das Reich Gottes Gewalt. Ja? Steht da bei euch. Das ist nämlich, liegt an einer grammatischen Form in der griechischen Sprache, in der unser Neues Testament uns überliefert wurde. In der griechischen Sprache kann man dieses Wort nämlich passiv und aktiv übersetzen. Wenn wir es passiv übersetzen, so wie Luther das gemacht hat, dann heißt es, das Reich Gottes leidet Gewalt. Wenn wir es aktiv übersetzen, wie es eigentlich übersetzt werden müsste, dann haben wir eine Parallele, haben wir viele Parallelen in der Bibel. Und dann können wir das leicht erklären. Dann heißt es nämlich, das Reich Gottes bricht sich mit Gewalt Bahn, bricht durch. Und da gibt es eine wunderbare Stelle in Micha Kapitel 2, die will ich euch mal lesen. Und das ist eine Stelle, auf die Jesus sich bezieht. Wir haben ja nicht die Zeit. Ich könnte euch ja bis 12:30 hier beschäftigen noch. Aber das wollen wir ja nicht. Es ist ja heute Sonntag und wir haben ja noch viel zu tun. Der Herr sagt, das ist jetzt Micha 2, Vers 12 bis 13. Der Herr sagt, ich hole euch zusammen, ihr Nachkommen Jakobs. Ich versammle alles, was von Israel übrig geblieben ist. Ich bringe euch zusammen wie Schafe im schützenden Pferch. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, in der Wüste, ich wollte ein Bild malen. Ich hatte nicht Zeit dazu. Und ihr müsst euch vorstellen, der Hirte geht hin in der Wüste, da wo er seine Schafe weidet, und dann macht er einen Wall, einen runden Wall aus Steinen. Und obendrauf kommen dann noch so Dornenbüsche. In der Wüste gibt es viele Dornenbüsche. Übrigens, wer will mitfahren? Ende Januar bis Anfang Februar. Israel, Studentenreise, Studienreise. Boah, da werden wir viel erlebt. So, und dann kommen die Schafe da rein. Die gehen rein. Er macht zu, legt sich zu seinen Schafen. Schön warm dort. So, und dann am nächsten Morgen bricht er die Steine weg. Und die Schafe, und dann geht er raus und die Schafe brechen auch raus. Die trampeln einfach über die Steine und hinterher und raus. Und das ist das Bild, das Jesus vor Augen hat. Pferch. So.
Wie eine Herde auf der Weide und es wird im Land nur so wimmeln von Menschen. Ein starker Held wird sie anführen, mit ihm an der Spitze, mit diesem Durchbrecher eigentlich, der Poretz, brechen sie hervor. Der Herr ist dieser Held. Als ihr König zieht er ihnen voran. Das ist eine messianische Bibelstelle, wo die Ausleger zur Zeit Jesu, und das kann man nachweisen, zur Zeit Jesu gesagt haben, dieser Durchbrecher, das ist der Elia, der vor dem Messias kommen wird. Er bricht durch und dann plötzlich sieht man in diesem Bild des Propheten Micha, wie aus dem Durchbrecher der König wird, der Messias wird. Und dann am Schluss sieht man, das ist der Herr, das ist Gott. Und wir sind seine Schafe, wir brechen mit durch. Das ist das Bild. Das heißt also, wenn Jesus Christus unser Herr ist, Reich Gottes, dann brechen wir durch. Die Gemeinde Jesu soll durchbrechen, da wo sie ist. Da wo du bist, ist Reich Gottes. Da ist der Herr Herr. Da regiert der Herr. In deinem Leben ist Reich Gottes. Reich Gottes ist nicht, wenn wir hier sind. Reich Gottes ist da, wo du bist, weil der Herr in dir ist und du mit ihm durchgebrochen bist. Das ist eine gewaltige Botschaft. Nichts kann widerstehen. Jakob, ich muss euch ein Bild geben. Jakob, warum das so wichtig ist, das Durchbrechen. Das Durchbrechen ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv in der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu. Deswegen haben die Leute, und ich komme zurück zu dem, was ich am Anfang sagte, genau verstanden, was Jesus meinte. Der Durchbrecher, das Reich Gottes bricht durch. Die kannten die Bibelstelle aus Micha. Jakob liegt auf dem Feld. Der Traum von der Leiter, Himmelsleiter. Und dann sagt Gott, du wirst durchbrechen nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden. Du wirst durchbrechen. Und dann ist er bei Laban und dann heißt es, und er breitete sich aus. Das heißt, er brach durch. Das Wort heißt auch niederreißen. Also Jakob brach durch und Israel bricht durch und sollte in die ganze Welt hinaus durchbrechen. Tat es nicht, hat sich zurückgezogen, hat sich genauso versündigt wie alle anderen. Und jetzt ist die Gemeinde mit Israel. Die Gläubigen aus Israel und die Gläubigen aus den Heiden haben die Aufgabe, in die ganze Welt hinaus durchzubrechen und niederzureißen. Das ist dasselbe Wort, niederreißen. Die Macht des Teufels niederreißen, runterreißen, entblößen. Die Macht Gottes soll sich überall offenbaren. Durch uns. Wisst ihr, wir haben leider, hat sich sehr früh in der Kirchengeschichte eine katastrophale Sache entwickelt. Und ich sag's mal ganz provokativ und bewusst, das System der Ein-Mann-Regierung in der Gemeinde. Da müssen 700 Leute oder 1000 Leute die Vision eines einzelnen Pastors verwirklichen helfen. Das kostet Geld. Wenn wir die Erweckungsgeschichten lesen, dann lesen wir das so ähnlich, wie das auch hier in Burgdorf ist, oder ich bin ja auch öfters in Peine oder anderen Orten. Da sind Brüder, die leiten die Sache. Irgendeiner hat die Leitung. Aber das sind mehrere Männer, Frauen vielleicht. Frauen hat es immer gegeben, auch in der Gemeinde Jesu. Das ist ein besonderes Thema. Und dann ist das Reich Gottes durchgebrochen. Das Natürliche ist, das ist das Natürliche, dass man sich zusammenfindet, dass man weiß, Jesus ist in unserer Mitte und alle Dinge sind möglich. Sie sind nicht abhängig von einer einzelnen, großartig begabten Person. Ich könnte jetzt einen ganz katastrophalen Satz anfügen, aber das möchte ich jetzt nicht tun. Und das kostet auch viel Geld. Sondern das, ich habe die Geschichte der Erweckung in Polen jetzt geschildert in einer besonderen Arbeit. Und ich habe beobachtet, wie das bei uns in Brasilien war, wie das in anderen Ländern war. Das ist so, einer sagt es dem anderen. Und der es erlebt, der ruft plötzlich seine Mitgenossen rein und sagt, komm doch mal. Ich habe was Fantastisches gestern dort in Burgdorf erlebt. Und wo ist er? Im Kirchhorst. Und er ruft seine Leute und die kommen. Und dann eines Tages, dann kommt der eine und kommt der andere. Und der bringt dann das Wort. Und der Peter vielleicht und der Uwe oder der Thomas heißt so, ja? Ja. Oder irgendjemand. Und die kommen dann und dann entsteht wieder was Neues. Und so passiert das laufend in Asien in verschiedenen Ländern. Das Reich Gottes bricht durch mit Zeichen und Wunder. Da ist es nicht wichtig, wer da predigt und da ist auch nicht wichtig, wer die Leute heilt. Und es geschehen viele Heilungen und es geschehen viele Befreiungen. Oh ja, Durchbrecher. Die Gemeinde, ich fasse zusammen, wir kommen zum Schluss. Die Gemeinde bricht mit dem Messias durch. Dinge ändern sich, Gegenden ändern sich und die Leute erleben das Heil, die Gnade, die Erlösung, Befreiung. Evangelium ist immer Befreiung. Erleben das und dadurch wird der Name Gottes verherrlicht auf Erden. Jetzt ein letzter Satz. Predigt ist zu Ende. Aber noch ein letzter Satz. Wie ist das denn? Jesus sagt, und das ist auch wieder schwierig, Johannes war der Größte und der Kleinste im Himmelreich ist größer als er? Ja, wie, was ist das denn? Johannes hat sich dieser Bewegung nie angeschlossen, beziehungsweise es war nicht sein Auftrag, sich der Bewegung Jesu, die nach ihm kam, anzuschließen. Sein Auftrag war erfüllt. Er hat die Tür geöffnet. Tausende kamen. Tausende haben Buße getan und haben, als Jesus kam, ein offenes Ohr für die Botschaft Jesu gehabt und sind auf Jesus zugegangen. Deswegen hatte Jesus so viele Menschen aus Galiläa, aus Judäa, aus überall. Kommst du, sagen mir, dass ich aufhören soll, ja? Ja? Ich hatte schon die Befürchtung, aber Johannes hatte was keinem Propheten gelang, selbst einem Elia nicht, gelang Johannes. Die Menschen kamen und bekehrten sich wirklich. Deswegen konnten sie Jesus als den Messias erkennen, als den, den Gott gesandt hatte. Und das sagen ja auch manche Menschen. Aber er war selber nie Teil dieser Bewegung. Deswegen ist der Kleinste in dieser Bewegung größer als er. Und er ist der Größte unter den Propheten oder die jemals geboren wurden. Also das, in dieser Weise können wir das verstehen. So, das war's dann. Es gibt ja noch einiges zu sagen, aber das möchte ich lieber sein lassen, denn wir haben ja noch viel vor heute. Herr Jesus, wir preisen dich. Halleluja, Anbetung sei deinem wunderbaren Namen. Du bist der Erlöser, du bist der Retter. Du bist gekommen, um diese Welt zu heilen.
Du hast uns dazu beauftragt, dass wir das übernehmen sollen, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, weil wir das ja von uns aus auch gar nicht können. Denn wer kann von uns schon einen Menschen heilen oder einen Toten auferwecken oder einen Blinden sehend machen? Das kannst nur du, aber du willst uns gebrauchen, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass dein Reich noch auch in unserem Lande durchbrechen möchte, durch deine Kinder, durch deine Gemeinde, da wo wir wohnen, dass Leute dich erleben und kennenlernen. Hab Dank für dein Wort und bitte hilf du, dass wir es begreifen und dass wir uns damit beschäftigen. Amen. Amen.